Einwurf, der Sportpodcast. Best und Co. sprechen Klartext mit ihren Gästen. Präsentiert von Reservix.
Ja, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer weiteren Folge unseres Sportpodcast Einwurf. Und wir freuen uns natürlich heute auch wieder mit einem neuen Gast in die Runde zu gehen. Wir sind mal wieder beim Fußball angekommen, hatten ja jetzt in den letzten Wochen und Monaten auch viele Gäste aus anderen Bereichen. Und bevor wir unseren Gast vorstellen, rufe ich erstmal rüber zur geschätzten Olivia nach Darmstadt. Olivia, bist du da? Kannst du mich hören?
Hallo Sebastian, ich kann dich gut hören und ich bin da.
Super, ich grüße dich und ich habe gleich eine Quizfrage. Sag mal, weißt du eigentlich, wo Osterode liegt?
Osterode, da erwischst du mich natürlich mal wieder auf dem falschen Fuß. Erdkunde 6, ich würde spontan sagen, irgendwo im Norden.
Ja, das ist gar nicht so schlecht. Also es gehört auf jeden Fall noch zum Norden. Osterode liegt im Harz. Und es ist natürlich kein Zufall, dass ich diese Stadt jetzt genannt habe, denn Osterode ist der Ort, wo unser heutiger Gast geboren wurde. Er war Nationalspieler der deutschen Fußballnationalmannschaft, unter anderem Europameister 96, Vizeweltmeister 2002 und seit 2014 ist er Aufsichtsratsvorsitzender des SV Werder Bremen. Und wenn die Leitung jetzt steht, dann müsste er uns hören. Ich sage herzlich willkommen, Marco Bode.
Ja, moin aus Bremen. Die Leitung steht.
Großartig.
Hallo Marco, Grüße aus Darmstadt.
Ja, moin.
Ja, moin, moin. Lieber Marco, schön, dass du Zeit für uns hast. Wir sind jetzt seit einigen Wochen und Monaten schon hier am Senden mit unserem Sportpodcast und möchten dich zum Einstieg natürlich auch gerne fragen, wie geht es dir im Moment? Wie ist die Situation bei dir auch so mit Blick auf die vergangenen 6, 7 Monate?
Ja, einerseits geht es mir nicht anders, glaube ich, als den allermeisten Menschen auch in Deutschland und man muss ja sagen, in der Welt. Es ist ein etwas irritierendes Jahr, wo vieles anders ist als sonst. Und wir alle versuchen, einen Umgang damit zu finden. Und das geht mir auch so. Fußballerisch mit Werder Bremen stehen wir auch durch Corona vor einigen besonderen Herausforderungen wirtschaftlicher Natur. Aber auch die vergangene Saison war sicherlich keine normale. Wir haben alle erlebt, dass in einem doch über einen längeren Zeitraum Spiele zunächst gar nicht stattfinden konnten, dann ohne Zuschauer. Und dieser Zustand ist ja bis jetzt auch erhalten geblieben. Wir haben unser erstes Heimspiel gegen Hertha BSC mit einigen Zuschauern haben dürfen. Jetzt zuletzt sieht es wieder eher danach aus, als ob wir davon ausgehen müssen, dass in der Bundesliga wieder mehr Spiele ohne Zuschauer stattfinden werden.
Jetzt, bevor wir nochmal weitergehend über Werder sprechen, auch die Situation, die uns ja alle letztlich betrifft, hast du in dieser ja momentanen Zeit überhaupt auch genug Luft für dich und deine, ich sag mal, auch privaten Dinge, dass du mal ein bisschen abschalten kannst? Ich meine, wir alle verfolgen natürlich die Bundesliga, verfolgen das, was bei Werder passiert. Es gibt viel zu tun, gerade bevor so ein Transferfenster schließt. Wie gehst du damit um, wenn es dann darum geht, auch Zeit für dich und für deinen privaten Raum zu haben? Ich sage jetzt auch mal Stichwort Heimat, Stichwort privates Umfeld.
Also ich muss sagen, dass es mir privat im Grunde auch in den vergangenen Monaten recht gut ergangen ist. Wir leben in einer privilegierten Situation, dass wir einen Garten haben, dass wir auch sozusagen hinter unserem Haus gleich Natur haben. Ich habe also im Frühjahr schon sehr viel Zeit auch draußen verbracht, in der Phase des quasi Lockdowns. Bin viel Fahrrad gefahren, war viel draußen. Es war ja phasenweise auch ein schöner Frühling vom Wetter her. Das alles war okay. Ich bin auch einige Male noch in Osterode. Übrigens, das ist ein Mysterium. Alle, die nicht aus Osterode kommen, nennen Osterode immer Osterode. Wir, die wir daherkommen, nennen es aber Osterode. Ich weiß gar nicht genau, was richtig ist. Aber okay. Osterode am Harz, sagen wir. Und ich war auch einige Male dort. Mein Vater lebt dort noch und den habe ich besucht. Und wir sind eigentlich durch diese Zeit ganz gut hindurchgekommen. Ich weiß aber natürlich auch um die Situation von vielen anderen Menschen, die deutlich schwerer ist, wenn man in einer Großstadt in kleineren Wohnungen mit vielen Kindern lebt, dann ist die Situation natürlich eine völlig andere. So angespannt war es bei uns nicht.
Wie genau war denn jetzt die Pandemiezeit jetzt für euch, als auch der Lockdown dann kam? War das tatsächlich so, dass du dich dann auch mal so ein bisschen ja beruflich zurückziehen konntest oder war dann erst recht im Hintergrund viel ja zu managen und zu planen für die weitere Zeit?
Ja, man muss ja wissen, dass meine berufliche Situation ja sowieso etwas ungewöhnlich ist. Ich bin bei Werder als Aufsichtsratsvorsitzender ja nicht im Tagesgeschäft, nicht operativ tätig. Trotzdem wahrscheinlich mehr als ein Aufsichtsratsvorsitzender in der Bundesliga sonst, doch auch mit strategischen und konzeptionellen Fragen beschäftigt und verbringe schon auch viel Zeit bei Werder und mit Werder. Insofern, es war viel zu tun, auch in der Zeit, als nicht Fußball gespielt wurde. Wir haben versucht, im CSR-Bereich, im sozialen Bereich als Club einiges zu machen. Wir haben ältere Mitglieder angerufen. Wir haben viele tolle Aktionen entwickelt. Wie andere auch, haben wir natürlich versucht, unsere digitalen Kanäle auch noch zu stärken in der Kommunikation. Auch daran war ich zum Teil aktiv beteiligt, weil ich ja auch nicht nur Aufsichtsrat bin, sondern ja auch ehemaliger Spieler und Ehrenspielführer und jemand, der auch für diesen Verein steht und auch für den Verein kommuniziert, hatte ich schon eine Menge zu tun. Aber in dieser Rolle habe ich auch wiederum das Privileg, dass ich halt schon viel Freiheit auch habe und noch andere berufliche Dinge verfolge, auch dort selbstständig bin. Also mein Jahr 2020 war sehr ungewöhnlich, aber ein Stück weit auch weniger voll als vielleicht andere Jahre. Das lag daran, dass eben das Thema Reisen und Veranstaltung ja fast weggefallen ist und ich dadurch auch in bestimmten Phasen auch mehr Raum hatte für andere Dinge.
Mhm. Auf die berufliche Laufbahn von dir würde ich tatsächlich gerne noch ein bisschen genauer eingehen, damit unsere Zuhörer vielleicht auch nochmal verstehen, was du alles gemacht hast. Du hast ja 2002 aufgehört im Fußballspielen. Ja, wie ging es denn dann weiter? Also ich meine, warst bekannt, würde ich sagen, warst unfassbar erfolgreich in deiner Laufbahn. Wie ist es dann, wenn man als Fußballprofi aufhört und sich für was oder nach was Neuem umschaut?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wie jedem, glaube ich, Berufssportler oder Leistungssportler, der dann irgendwann aufhört, ist es auch mir nicht ganz leicht gefallen, sozusagen diesen Weg ins neue Leben dann zu gestalten. Ich glaube aber, dass es mir in gewisser Weise trotz allem etwas leichter gefallen ist als anderen, weil ich es selbstverantwortlich auch entschieden habe, wann ich aufhöre. Ich wurde nicht durch Verletzungen gezwungen. Mich hat kein Trainer auf die Tribüne gesetzt, sondern ich habe das für mich selbst entschieden. Und dieses Selbstbestimmte hat mir, glaube ich, sehr geholfen, auch die ersten Schritte dann im neuen Leben zu machen. Schon während des Fußballs hatte ich ja ein wenig studiert, auch wenn ich nämlich Mathematik und Wirtschaftswissenschaften an der Fernuni Hagen. Dort habe ich zwar keinen Abschluss gemacht, aber das war schon gut, weil ich da auch ein bisschen den Kontakt zum normalen Leben gehalten habe. Und nach dem Karriereende habe ich dann tatsächlich hier an der Hochschule in Bremen zunächst mal so einen Kompaktkurs Management gemacht. Das ist so ein kleines, auch eher Fernstudium mit aber Präsenzanteilen hier an der Hochschule, quasi ein Crashkurs in Sachen Betriebswirtschaftslehre. Das war das eine. Und ich habe dann aber auch angefangen, schnell in Projekten und mit Partnern zusammenzuarbeiten. Eine ganz wichtige Partnerschaft ist die zur Firma Nordisch aus Hamburg. Das ist eine Filmproduktion. Mit denen gemeinsam entwickle ich jetzt seit 2004 Fernsehformate. Zunächst vor allem für Kinder, dann auch immer mehr für junge Erwachsene und für Erwachsene. Unsere allererste Show war tatsächlich eine Fußballshow für Kinder. So hat alles angefangen. Aber bis heute arbeite ich mit Nordisch eng zusammen und ist ganz lustig, weil wir aktuell auch uns intensiv mit dem Thema Podcast beschäftigen und gerade auch Konzepte für einen Sender entwickelt haben, bei dem es unter anderem auch um die Frage geht, was passiert eigentlich mit Leistungssportlern, wenn sie aufhören. Also so dreht sich das gerade im Kreis. Daneben habe ich natürlich noch viele andere Dinge gemacht. Ich habe für Sky gearbeitet oder auch für die ARD als Fußballexperte. Ich habe 2000, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, 5, 6, die Agentur Deep Blue Sports in Hamburg mitgegründet. Das war eine Kommunikationsagentur, die sich speziell auf Sportkunden und Sportthemen fokussiert hat. Unsere Schwester Deep Blue Networks existiert bis heute. Das Sportteam ist dann oder diese Sportidee ist dann wieder aufgegangen in die größere Agentur vor einigen Jahren. Und solche Dinge, um nur mal 2, 3 zu nennen, habe ich seitdem gemacht.
Unfassbar. Also da kriegst du auf jeden Fall den Zettel voll an Tätigkeiten, die du schon ausgeübt hast. Würdest du sagen, jetzt im Nachgang, dein Bekanntheitsgrad, was den Fußball angeht, hat dir da auch so ein bisschen geholfen im weiteren Werdegang, sag ich mal, deinem beruflichen Werdegang?
Natürlich. Das hat mir geholfen und das hilft mir bis heute. Allerdings muss man auch anmerken, dass es kein Freifahrtschein ist, wenn man mal in der Bundesliga oder in der Nationalmannschaft gespielt hat. Ich glaube, der Zuhörer wird nachvollziehen können, es öffnet sich die eine oder andere Tür, aber hindurchgehen und dann performen und irgendwie auch zeigen, was man kann oder vielleicht auch was nicht, das kommt erst nachdem man durch die Tür getreten ist oder eingetreten ist. Die Tür hat man ja nicht eingetreten. Und insofern, ja, es ist ein Vorteil gewesen, dass mich viele Menschen kannten. Allerdings eben entsteht da ja auch eine gewisse Fallhöhe. Ne? Und ich habe schon versucht, das, was ich beruflich angefangen habe, eben auch gut zu machen und fundiert mich auch weiterzubilden und zu lernen. Und nicht zu glauben, dass ich irgendwas schon einfach können müsse, weil ich eben Fußballprofi war. Dem ist natürlich nicht so, sondern man muss bereit sein zu lernen, bereit sein, sich weiterzuentwickeln. Aber dann nochmal habe ich auch das Glück gehabt, dass ich viele Dinge einfach machen konnte, die mir Spaß machen und gemacht haben. Und das ist bis heute so, dass ich eigentlich die Freiheit und die Unabhängigkeit, das zu machen, was ich möchte, als sehr wertvoll ansehe, wertvoller als vielleicht irgendwie ganz viel Geld zu verdienen.
Das kann ich nur bestätigen. Stichwort Freiheit, unternehmerisches Handeln. Du hast auch ganz spezielle Sachen gemacht. Eine Geschichte, die du mir erzählt hast, die habe ich bis heute nicht vergessen. Du hast ja auch eine Leidenschaft in Sachen Golfsport und hast dann ein Getränk für den Golfsport entwickelt mit dem schönen Namen Frog Hair. Der ist so in meinem Kopf eingebrannt, dass ich ihn wahrscheinlich auch nie vergessen werde. Was macht das Getränk? Gibt es das noch?
Nein, es ist... Im Grunde, wenn man ehrlich ist, ist es einerseits gescheitert oder zumindest ist es nicht mehr existent. Leider, muss man sagen, weil das Getränk war wirklich toll und es hat auch eine ganze Weile eigentlich auf einem gewissen Niveau gut funktioniert. Aber um ehrlich zu sein, habe ich mich dann für dieses Produkt und für diese Idee doch nicht getraut, es richtig professionell anzugehen. Und dann wäre aus meiner Sicht dann schon ein Schritt notwendig gewesen, es in vertrieblicher Hinsicht, in Marketing-Hinsicht und so weiter, in unternehmerischer Hinsicht auf eine andere Stufe zu bringen. Frog Hair war für mich auch gemeinsam mit meinen Partnern dann schon ein schönes Projekt, was sehr viel Spaß gemacht hat. Und auch daran habe ich viel gelernt. Aber nur für die Golfer, und davon gibt es ja in Deutschland, sagen wir mal grob gesagt, 500.000 nur, ist dieser Markt eben sehr klein. Und so ist es ein Stück weit, ich will nicht sagen Hobby geblieben, aber wir haben nicht diesen Schritt gemacht, dass wir gesagt haben, wir starten jetzt mal richtig durch und investieren und gehen da auch ins Risiko. Dazu waren wir dann am Ende nicht bereit. Und jeder von uns, wir waren eigentlich 3 Gründer, es war meine Idee, das ist richtig, aber ich habe dann auch 2 Partner mit im Boot gehabt. Und jeder hat dann doch wieder auch zu viele andere Themen gehabt und wir haben uns dann entschlossen, es wieder sozusagen auch aufzugeben jetzt einigen Jahren. Aber wir haben auf der anderen Seite wirklich auch gemeinsam viel Spaß gehabt damit.
Und wir sollten vielleicht den Hörerinnen und Hörern noch erklären, wo der Name Frog Hair herkommt, denn das weiß wahrscheinlich auch nicht jeder.
Ja, wahrscheinlich wird der eine oder andere oder die eine oder andere auch denken, oh Gott, das ist ein furchtbarer Name. Frog Hair ist ein Golf-Slang-Ausdruck im Amerikanischen für das Vorgrün sozusagen, diesen Streifen um das eigentliche Grün auf dem Golfplatz herum, was schon deutlich kürzer gemäht ist, aber eben noch nicht ganz so kurz wie das Grün selbst. Dieser Streifen nennt sich Frog Hair und das erschien uns ein ganz lustiger Titel, der ja offensichtlich zumindest bei dir, Sebastian, auch Eindruck hinterlassen
hat. Absolut, also kann ich nur bestätigen. Ja, wir möchten natürlich gerne auch nochmal zurückkommen zu Werder Bremen. Wenn man sich mit dir als Person beschäftigt, dann könnte man ja eigentlich schon auch festhalten, dass du so ein Stück weit der Uwe Seeler der Neuzeit bist, wenn es darum geht, dass du halt deinem Werder Bremen immer treu geblieben bist. Jetzt mal vielleicht die Kindheit in Osterode außen vor. Von daher die Frage, als es darum ging, dann diesen Aufsichtsratsvorsitz zu übernehmen oder überhaupt auch in den Aufsichtsrat einzutreten, war das jemals vorher in deinen Gedanken ein Thema, dass du gedacht hast, okay, ich kehre dann auch zu meinem Verein in so eine Funktion zurück? Oder war es eigentlich speziell die Situation, die das Ganze nachher dann auch aus deiner Sicht möglich gemacht hat?
Eher Letzteres. Es war tatsächlich so, dass ich ja, nachdem ich nicht mehr gespielt habe, für ungefähr 10 Jahre zwar Kontakt zu Werder hatte und wie ich schon gesagt hatte, ich bin ja auch Ehrenspielführer von Werder Bremen. Ich habe tatsächlich als Profi nur für Werder gespielt, fast 400 Bundesligaspiele und dann natürlich noch einiges an internationalen und Pokalspielen. Aber ich hatte keinen Plan, zu Bremen oder zu Werder zurückzukehren unbedingt. 2012 war dann aber tatsächlich die Lage von Werder auch sehr angespannt und ich bin dann zum wiederholten Male auch gefragt worden, ob ich mir nicht vorstellen könnte, da zu helfen. Und dann habe ich ja gesagt, zunächst mal als normales Aufsichtsratmitglied und bin dann 2 Jahre später Vorsitzender geworden. Auch, da können wir jetzt nicht ins Detail gehen, aber in einer oder auch durch eine sehr kritische Situation. Und ja, insofern habe ich es vor allem getan, weil ich eben auch Werder ein Stück weit helfen wollte. Andererseits aber gebe ich auch zu, weil mich die Aufgabe auch gereizt hat und eben bei allem Engagement und bei aller, ja, vielleicht auch Präsenz, die notwendig ist, mir doch auch Freiheit nach wie vor lässt, um meine anderen beruflichen Dinge zu verfolgen. Wobei man sagen muss, als Vorsitzender ist das dann schon immer schwieriger und weniger geworden über die Jahre. Und es fühlt sich jetzt bei Werder im Grunde so ein bisschen an wie ein Halbtagsjob. Also es vergeht schon kein Tag, wo ich nicht mit Werder beschäftigt bin, gedanklich, telefonisch, am Computer oder eben auch vor Ort im Stadion. Und nach wie vor macht mir das aber sehr viel Spaß, obwohl ich natürlich auch weiß, dass die Herausforderungen nicht geringer geworden sind in der Bundesliga. Dieser Wettbewerb ist äußerst schwierig für uns, aber auch für andere. Aber mir ist auch ganz wichtig, dass auch wenn wir leider nicht mehr wie in den 90ern oder in den Nullern mit Thomas Schaaf noch um die Meisterschaft oder um die Champions League mitspielen aktuell, es trotzdem sehr viel Spaß macht und es auch keinen Grund zu jammern gibt. Die Bundesliga ist nach wie vor sehr attraktiv, auch wenn wir ganz aktuell oder in diesen Wochen natürlich auch eine Diskussion, Gott sei Dank, haben, die sich mit der Zukunft der Bundesliga beschäftigt. Die DFL hat ja die Taskforce Zukunft Profifußball gegründet und das verfolge ich auch sehr intensiv und hoffe, dass, sag ich jetzt mal, dort, aber wir alle auch Ideen entwickeln, die den Fußball vielleicht wieder etwas spannender machen, die Bundesliga vielleicht auch etwas authentischer und ja beliebter bei bestimmten Fangruppen auch, weil es doch ja einiges auch an Kritik gab, nicht erst in dieser Corona-Zeit, sondern auch schon vorher.
Das geht auch so ein bisschen in die Richtung von einem Beitrag, den wir von einem Sportprofi, ehemaligen Sportprofi, nämlich Stefan Schnurr, hier in unserem Podcast auch schon hatten, der sagte, das Ganze geht dann doch vielleicht auch ein bisschen mehr back to the roots, auch was Summen und Dimensionen angeht. Würdest du dem zustimmen?
Ja, wenn er meint, dass durch Corona jetzt gewisse oder ja, sagen wir mal, der Markt auch wieder etwas zurückkommt und vielleicht Gehälter und Transfersummen nach unten korrigiert werden, dann glaube ich auch, dass das so sein wird. Meine Hoffnung ist aber, dass eigentlich auch noch mehr passiert als das, dass wir uns schon auch als Clubs, aber auch die Verbände und möglicherweise sogar irgendwann auch auf einer europäischen Ebene darüber unterhalten, wie können wir Regeln schaffen, die eben einen möglichst spannenden und integren Wettbewerb erzeugen. Wie können wir vielleicht auch durch neue Tools, wie, also nur mal als Schlagwort, Salary Cap, Financial Fair Play, 50 plus 1, das alles sind ja Tools, die im Raum stehen und die müssen wir beurteilen und möglicherweise auch einfach konsequenter anwenden, um irgendwo da wieder ja geerdeter und ehrlicher zu werden. Und vielleicht auch die Identifikation der Fans weiter zurückzugewinnen, weil nochmal, ich sage immer so, der Fußball ist nicht in einer tiefen Krise, soweit würde ich nicht gehen. Und es gibt auch Menschen und Politiker, die sagen, der Fußball ist krank. Auch da meine ich schon, dass es gute Argumente gibt, zu sagen, das ist nicht so. Aber trotzdem, glaube ich, müssen wir bereit sein, auch über einen gewissen Wandel und über Reformen nachzudenken.
Was würdest du denn jetzt sagen, habt ihr als Club bisher aus dieser Corona-Krise mitnehmen können oder wisst zumindest, was ihr vielleicht zukünftig anders machen würdet?
Ja, für uns als Werder Bremen, aber ich glaube auch für die Bundesliga-Clubs, also für fast alle Bundesliga-Clubs. Es gibt ja immer auch einige Clubs, die eine völlig andere Gesellschafterstruktur haben und die dann auch anders aufgestellt sind. Aber für die allermeisten Clubs ist, glaube ich, ein Learning von Corona, dass wir schon fragiler oder zerbrechlicher unterwegs waren, als wir dachten, in finanzieller Hinsicht. Und ich glaube, ein Ziel dieser Reformbemühungen muss auch sein, Clubs robuster zu machen gegen solche Krisen. Ich glaube, Corona als explizite Krise, es ist ja auch als schwarzer Schwan bezeichnet worden, als etwas Singuläres, was eigentlich nicht zu erwarten war. Das konnte man nur schwer voraussehen. Aber es ist schon eine Erkenntnis, dass wir, Werder Bremen, aber auch viele andere Clubs finanziell nicht so robust unterwegs waren und sind, wie das vielleicht sein sollte. Wir haben in Deutschland und in der Bundesliga ein tolles Prinzip der Lizenzierung, wo auch gegenüber anderen europäischen Ligen schon darauf geachtet wird, dass die Clubs vernünftig wirtschaften. Aber da steht vor allem das Thema Liquidität im Vordergrund. Und wenn man ehrlich ist, ist einfach jetzt auch zu spüren gewesen, dass wenn man mal für ein paar Wochen gar nicht spielt und das Fernsehgeld ausbleibt, dass dann eben viele Clubs doch auch schnell Probleme bekommen. Das ist aber auch verteidigend, muss man das sagen, ein Stück weit nachvollziehbar. Und wir sehen das in anderen Branchen auch. Wenn nicht geflogen wird, bekommt ein Unternehmen wie Lufthansa Probleme. Oder Adidas hat sehr schnell Liquiditätsprobleme gehabt. Also es ist nicht so, dass es jetzt nur der Fußball ist. Von der Kultur und sonstigen Eventszene brauchen wir gar nicht reden. Da trifft es natürlich viele Branchen noch viel härter als den Profifußball.
Aber war das sicher?
Oder andere Sportarten, Entschuldigung. Andere Sportarten, die jetzt nicht so sehr das Fernsehgeld haben, sind noch viel härter getroffen als der Fußball.
Wie weit würdest du denn sagen, also was ich so ein bisschen schwierig fand in der Zeit, es war Lockdown und es war klar, die Leute bleiben zu Hause und es hat sich ja dann doch relativ schnell wieder viel ums Fußball gedreht. Wie war das denn für dich? Also ich meine, einerseits Privatperson, man will schauen, dass es bald wieder bergauf geht, aber andererseits muss man natürlich auch auf den Fußball schauen, du gerade in der Position, dass es finanziell auch weitergeht, war für dich sicher auch eine schwierige Situation, so zwiegespalten, einerseits menschlich, aber auch von deiner Funktion als Aufsichtsratsvorsitzender.
Absolut, das war nicht einfach. Ich würde es mal jetzt rückblickend auch so formulieren, dass ich und wir versucht haben, die Balance zu finden aus, wir müssen zunächst mal abwarten und lernen, was ist das jetzt für eine Situation? Was macht dieses Virus mit uns als Gesellschaft, aber auch als Branche Fußball? Schon ein Stück weit auch demütig sein und sagen, es gibt jetzt, also so war mein Gefühl am Anfang, es gibt jetzt zunächst mal Wichtigeres. Andererseits war es unsere Verpflichtung als Verantwortliche von Clubs auch zu schauen, was können wir für Angebote machen, dass dieses Spiel trotzdem wieder aufgenommen werden kann. Und wenn auch zunächst ohne Zuschauer. Das ist in beiden Dingen sind ein paar Dinge schiefgelaufen. Ich glaube, es gab einige Protagonisten im Fußball, um ehrlich zu sein, die ganz am Anfang zu sehr wieder schnell Forderungen gestellt haben und gesagt haben, wir müssen dies, wir müssen das. Das fand ich unangemessen. Auf der anderen Seite gab es dann auch sehr deutliche Kritik teilweise aus der Politik, die gesagt haben, die Fußballmillionäre sollen sich jetzt mal ganz hinten anstellen. Ich fand, beides war nicht angemessen. Es war schon legitim, dass wir als Bundesliga auch versucht haben, weiterzuspielen. Denn ein Abbruch der Liga wäre sicherlich finanziell, aber auch sportlich eine Katastrophe gewesen. Und jetzt rückblickend sieht man ja auch, dass das Hygienekonzept und die Organisation am Ende dann auch funktioniert haben und es sehr wohl möglich war. Auch wenn wir natürlich etwas erlebt haben, was wir eigentlich nicht wollen, nämlich Fußballspiele ohne Zuschauer. Und ich hoffe sehr, dass wir so bald wie möglich eben wieder auch vor vollen Stadien spielen können und wieder zu Konzerten gehen können. Ich glaube, diesen Traum haben wir ja alle, dass wir zurückkommen und das wieder haben, was wir hatten. Andererseits aber vielleicht auch etwas daraus lernen und mitnehmen und am Ende sogar ja gestärkt daraus hervorgehen.
Vor dem Hintergrund, wir sind jetzt fast am Ende unserer Podcast-Folge angekommen, möchten wir noch mal gerne ein Stück nach vorne blicken und auch deine Erfahrungen und auch dein, ich sag mal, Gefühl, wenn es darum geht, in zwei Richtungen zu blicken, mit hineinnehmen in diese Runde. Zum einen, was Werder Bremen angeht. Ihr habt eine sehr, ich sag mal, energiefressende Saison gehabt mit einem Gott sei Dank guten Ende, mit einer tollen Relegation, kann man sagen, auch wenn es vielleicht für viele fast schon zu spannend war. Gleichzeitig seid ihr relativ früh oder auch ist die Liga ja wieder relativ früh in die Saison gestartet und darüber hinaus eben dann aber auch bezogen auf die Krisensituation insgesamt. Was kannst du unseren Hörerinnen und Hörern mit Blick auf diese beiden Dinge mitgeben, insbesondere vielleicht auch den Werder-Fans, wenn es darum geht, auch Optimismus mit in die Waagschale zu werfen, dass wir hoffentlich bald und hoffentlich auch mit, so wie du es gesagt hast, Nachhaltigkeit in eine gute oder in eine bessere Zukunft kommen?
Ja, also für alle Werder-Fans würde ich es so formulieren, es gibt nach wie vor Herausforderungen, sportlich und auch wirtschaftlich, aber die sind zu managen und Zuversicht ist schon angebracht. Ich glaube, dass wir als Club gerade mit unseren Fans und mit der ja sprichwörtlichen Werder-Familie nach wie vor gut aufgestellt sind, in dieser Liga bestehen zu können. Sicherlich, ich habe schon vorhin formuliert, ist es schon angebracht, jetzt auch etwas bescheidener zu sein. Wir haben in den letzten beiden Jahren auch das Wort Europa in den Mund genommen, sind einmal ganz knapp daran gescheitert und im letzten Jahr sicherlich ganz weit weg gewesen von Europa und nur mit ganz viel Dusel und mit der Unterstützung von Union Berlin drin geblieben. Aber jetzt hat eine neue Saison angefangen und wir trauen uns auch zu sagen, dass wir nach wie vor in dieser Liga gut mithalten können und müssen jedes Spiel einfach mit Mut und auch Begeisterung angehen. Dann kann uns vielleicht auch mal was Überraschendes wieder in positiver Hinsicht gelingen. Aber für den Fußball generell hoffe ich eben auch, dass wir in den nächsten Monaten, und wir haben ja jetzt noch den Herbst und Winter im Grunde vor uns, wo wir alle nicht genau wissen, was macht Corona jetzt mit uns über die nächsten Monate. Ich hoffe, dass wir da alle zusammenhalten als Gesellschaft, aber auch als Fußball und dann irgendwann auch Licht am Ende des Tunnels da ist und wir ja vielleicht auch sagen, das Virus hat natürlich einiges bedroht und vielleicht auch verändert, aber nicht nur zum Schlechteren.
Ja, Marco, da bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, als dass ich euch natürlich ja als Verein die Daumen drücke, dass ihr bald wieder vor vollen Rängen spielt und dass es natürlich auch sportlich ja wieder bergauf geht. Und persönlich wünsche ich dir und deiner Familie natürlich auch alles, alles Gute und ja, Daumen sind gedrückt, dass es bald wieder normalere Zeiten kommen.
Ja, vielen Dank. Das wünsche ich euch natürlich auch.
Da kann ich mich nur anschließen. Vielen Dank, lieber Marco Brode, für die Zeit und auch aus Hamburg herzliche Grüße an den Verein, an dich und deine Familie und dass wir uns dann in alter Frische auch wiedersehen, live und dann von Angesicht zu Angesicht. Bis bald.
Wunderbar, bis bald. Tschüss.
Bis bald. Ciao.